Herr von Gehlen, in Ihrem Buch schlagen Sie ja vor, Kultur als Software zu betrachten. Können Sie dafür mal ein Beispiel nennen?
Das schönste Beispiel sind Coverversionen von Songs, die wir alle kennen. Daft Punk haben wir rauf und runter gehört diesen Sommer. Es gibt tausende Coverversionen davon. Und das ist das, was Software eigentlich auch ausmacht, dass sie in Versionen vorliegt. Also dass nicht ein unveränderliches Werkstück da ist, sondern dass ein Song oder Software eben in einem Update, in einer neuen Version verfügbar ist. Und das geschieht, glaube ich, mit jeglicher Form von Kultur, wenn sie digitalisiert wird.
Ist aber ja mit einer Coverversion, finde ich, noch ein kleiner Unterschied, oder? Wir sind zumindest jetzt noch nicht in der Situation angekommen, wo die Coverversion nicht mehr einfach die Coverversion von Daft Punk ist und wo man das Original nicht mehr drin sieht.
Ja, der Unterschied ist vor allem der, dass die Coverversion immer von jemand anders kommt und die neue Version eines Firefox-Browsers, die kommt ja von Mozilla, also von dem, der das sozusagen erstellt hat. Ich bin nur über die Coverversion darauf gekommen, Kultur so zu denken, also in Versionen zu denken, und meine These in dem Buch ist, eigentlich schon vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung in Versionen zu denken, also schon den ersten Entwurf öffentlich zu machen und Lesern, Zuhörern, Zuschauern Zugang zu geben zu dem ersten Wurf und den dann immer weiter zu perfektionieren, also in der Softwaresprache eine Private Beta öffentlich zu machen oder zumindest für einen Kreis von Leuten zugänglich zu machen und das dann eben auch selber zu steuern und selber so eine Versionierung transparent zu machen.
Sie beginnen Ihr Buch ja mit einem Vergleich aus dem Fußball, nicht aus der Computertechnologie. Auf der einen Seite ist da das Erlebnis im Stadion und auf der anderen Seite 4:1 das Ergebnis. Mhm. Das steht dann am Ende und vielleicht ist das nach einer gewissen Zeit auch gar nicht mehr so interessant. Mhm. Und dann sagen Sie, Kultur ist heute meist noch mehr eben dieses Ergebnis. Und das ist ehrlich gesagt überhaupt nicht das Gefühl, was ich habe beim T.C. Boyle-Roman oder bei dem neuen Album von Moderat oder bei einem Coen Brothers-Film. Das ist doch nicht einfach 4:1.
Das stimmt. Und das ist ein zusätzliches Erlebnis. Das sind zwei unterschiedliche Formen von Erleben. Es ist nicht nur das 4:1, aber wenn Sie sich den Deutschen Buchpreis angucken, ist es auch das 4:1. Da wird es nämlich als reines Resultat bewertet und dann wird gesagt, der gewinnt jetzt den Preis und der gewinnt ihn nicht. Es ist sozusagen ein Erlebnis in der Lektüre, im Zuschauen, im Hören von Musik. Das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Also das Resultat künstlerischen Schaffens bleibt vollkommen erhalten. Ich will sogar versuchen, Modelle zu finden, diese Resultate künstlerischen Schaffens neu zu finanzieren. Und das kann dadurch geschehen, dass man den Entstehungsprozess zu dem Produkt hinzunimmt. Der ist bisher abgekoppelt. Wir wissen gar nicht, wie ein Film entsteht. Wir wissen nicht, wie ein Buch geschrieben wird. Und das kann man aber heute transparent machen. Und dadurch kann für einen Leser, für einen Zuschauer etwas entstehen, was ein Fußballfan beim Besuch des Stadions hat. Er hat einen unkopierbaren, einmaligen Moment, in dem er etwas erlebt, was er sehr wertschätzt. Und wenn Menschen etwas wertschätzen, sind sie womöglich auch bereit, dafür Geld auszugeben.
Also da geht es dann sehr stark nochmal um diese Frage der Wertschöpfung, die so ein bisschen prekär geworden ist durch die Digitalisierung. Ich finde ja ganz interessant, dieses Prinzip der Versionierung, über das Sie auch schon gesprochen haben, das aus der Software abgeleitet ist. Da geht es dann darum, dass ein Programm in mehreren Versionen dokumentiert wird, auf die können dann alle, die daran beteiligt sind, zurückgreifen, wenn man zum Beispiel vielleicht auch eine alte Version besser findet. Aber gibt es das so in der Kultur, besser und schlechter?
Ganz klar. Also Menschen, die Vinylplatten sammeln, bilden sich ja schwer was darauf ein, dass sie diese ganz seltene Japan-Import-Pressung von dem einen Song haben. So bin ich da überhaupt erst drauf gekommen, dass es ja nicht so ist, dass es diesen einen Song gäbe und der steht sozusagen als unveränderlicher Gegenstand da, sondern man hat diesen besonderen Importpressung oder man hat diese besondere Live-Aufnahme. Also der ist ja auch in unterschiedlichen Fassungen da, in unterschiedlichen Versionen. Und diese Versionen sind immer Distinktionsausweis schon immer gewesen. Ich habe bei der Recherche für das Buch festgestellt, dass es das so ähnlich auch mit Versionen von Apps oder von Programmen gibt. Also dass es Leute gibt, die bewusst eine alte Twitter-App auf ihrem iPhone laufen lassen, weil sie finden, die ist halt besser als die aktuelle. Also ein bisschen so ein Youngtimer-Phänomen, das wir von Autos kennen. Und das ist ja eben auch das Spannende. Durch die Versionierung kann eine ganz neue Form von Distinktion entstehen, die ein bisschen verloren gegangen ist, dadurch, dass Kultur ja sozusagen so flüssig geworden ist und jeder mit 4 Mausklicks das Wissen erlangen kann und auch die Kultur erlangen kann, die man vorher in 10 Jahren Popstrebertum sich erarbeiten musste.
Und das gibt es nicht erst seit jetzt, sondern im Grunde gibt es diese Art von Distinktion ja auch schon früher. Sie erwähnen das selbst in dem Buch, verschiedene Entstehungsstadien von Beethoven-Sonaten oder bei den Romanen von Franz Kafka. Aber da würde ja dann niemand wirklich sagen, naja, die eine Version von dem Roman von Kafka ist jetzt wirklich die bessere, so wie man es bei einem Programm sagt.
Ja, aber die gesamte Editionsforschung in der Literaturwissenschaft beschäftigt sich ja nur damit, was jetzt die wahre Kafka-Fassung sein soll. Das stimmt, und die Frage von besser und schlechter, die sollte man vielleicht gar nicht zentral stellen. Aber
weil Sie das einmal so sagen, man kann die Qualität nur beurteilen, wenn man an der Entstehung teilgenommen hat.
Ja, wobei ich damit mit Qualität meine ich eine Grundhaltung. Ich habe ein Interview, zitiere ich auch in dem Buch, von einem Popwissenschaftler, der sagt, man kann heute durch die digitale Aufnahmetechnologie das, was man früher nur in speziellen Studios schaffen konnte, überall herstellen, digital, indem man es einfach sozusagen ja künstlich herstellt. Und man könne vom reinen Hören am Ende nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt tatsächlich handgemacht ist oder digital, ich sag mal in Anführungszeichen, nachgeholfen wurde. Und wenn das so ist, wenn ich also dem Produkt nicht mehr ansehen kann, wie es gemacht ist, und das Machen aber ein Qualitätsausweis ist, dann sollten wir das doch vielleicht ein bisschen wie Bio-Lebensmittel anschauen, wo es auch eine besondere Ausweis von Qualität ist, dass die Hühner nicht mit Antibiotika gefüttert werden, wenn ich die Eier kaufe. Dass ich die vielleicht sogar besuchen kann, diese Hühner. Dass ich also einen Zugang zum Entstehungsprozess bekomme. Und das kann für Kultur relativ einfach auch gehen, indem ich sage, so und so habe ich jetzt dieses Buch geschrieben. Ich habe nichts abgeschrieben aus Wikipedia. Ich habe nichts von anderen Quellen zitiert, ohne es zu benennen. Ich habe nicht hier irgendwas vereinfacht oder unkorrekt dargestellt. Also das, was Gutenplug-Wiki im Nachhinein für Dissertationen macht, kann der Autor eigentlich von vornherein selber offenlegen. Und das ist was mich bei Autoren, die ich sehr schätze, extrem interessieren würde. Wenn Sascha Lobo und Katrin Passig ihr Internetbuch zusammenschreiben, wüsste ich als Leser wahnsinnig gerne, wie geht es eigentlich, dass die das zusammen machen. Und dafür wäre ich auch bereit, Geld zu bezahlen. Am Ende bekomme ich dann auch das Dokument dieses Schreibens, das Buch.
Sie wenden sich ja auch in dem Buch gegen den Genie-Gedanken so ein bisschen, den wir aus der Romantik immer noch kennen. Und mal ganz abgesehen davon, dass ich jetzt persönlich glauben würde, dass Sie da so ein bisschen gegen etwas polemisieren, an das nicht mehr so viele Leute wirklich glauben, durch die Idee, dass man bei der Entstehung jetzt dabei sein kann und dazugucken kann, wird das doch aber auch so ein bisschen wieder gefördert. Also die Leute wollen ja jetzt eher T.C. Boyle beim Schreiben zugucken oder meinetwegen Passig Lobo als irgendeinem unbekannten jungen Autor.
Das stimmt, und das ist tatsächlich ein logischer Bruch in der Argumentationslinie, der daher rührt, dass es mir am Ende auch darum geht, Möglichkeiten der Digitalisierung für Geschäftsmodelle für Kunst und Kultur zu denken. Und die hängen an der Personalisierung. Ich versuche sozusagen von der geistesgeschichtlichen Herleitung den Geniebegriff ein bisschen abzudämpfen. Ich glaube aber, dass es notwendig ist, dass ein Künstler sich sehr klar positioniert und sagt, ich will dieses Buch schreiben, so wie ich das bei der Entstehung des Buches über das Crowdfunding selber gemacht habe. Ich habe die Leser gebeten, gebt ihr mir Geld für dieses Buch, bevor ich überhaupt eine Zeile geschrieben habe. Und natürlich stellt der Autor sich damit sehr zentral. Die Aufgabe dann ist aber, sich sehr viel stärker als in der klassischen Genieprägung zurückzunehmen und im Dialog mit den Lesern rauszufinden, was da jetzt eigentlich gerade entsteht und was für den Leser daran vielleicht auch spannend sein kann. Und das ist dann nicht mehr das genialistische Schöpfen aus mir heraus. Ich denke stark nach und dann fällt am Ende ein Produkt raus, mit dem der Leser dann irgendwie umgehen muss, sondern es ist ein sehr viel dialogischeres Schöpfen, ein vom Netzwerk herkommender Gedanke. Der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich sagt es, vom Werkstolz hin zum Netzwerkstolz sich zu entwickeln.
Wenn der Entstehungsprozess von einem Buch beispielsweise auf diese Art und Weise jetzt zu so einer Art Mitmach-Event wird, wird er ja auch letztlich dem Ökonomisierungsprozess unterworfen, dem sowieso Kultur schon allenthalben ausgesetzt ist. Muss das denn sein?
Das weiß ich nicht und ich verstehe mein Buch diesbezüglich als Angebot. Ich habe 2011 ein Buch bei Surkamp veröffentlicht, das hieß Mashup, Lob der Kopie, in dem ich der Frage nachgegangen bin, wie die Digitalisierung, also die Möglichkeit der digitalen Kopie, Kunst und Kultur verändert. Da kam dann die große ACTA-Diskussion danach und das Aufkommen der Piratenpartei und da wurde mir immer vorgeworfen, ich würde einem Prozess das Wort reden, der den Niedergang der Kultur befördert. Und ich habe dann immer gesagt, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Digitalisierung uns auch Türen öffnet in Räume, die wir überhaupt noch nicht kennen. Und ich versuche mit dem Buch eine Kerze in einen sehr dunklen Raum zu stellen, der neue Möglichkeiten schaffen könnte. Das heißt nicht, dass jeder das tun muss, aber ich fände es sehr schön, wenn wir statt des Lamentos, das es doch immer noch gibt über die Digitalisierung, vielleicht die Perspektive dahingehend verändern, dass wir sagen, wir können da auch was gestalten. Wir können jetzt erstmals den Prozess offenlegen. Vielleicht ist das auch eine Quatschidee am Ende und für viele Leute nicht praktikabel. Ich glaube aber, dass es Kreise gibt, für die das sehr praktikabel ist. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie heute schon Softwarebücher geschrieben werden, dann ist es schon, also da wird es schon eingesetzt. Und das ist ein bisschen der Sinn des Buches gewesen, eine Brücke zu schlagen über diesen Graben zwischen Menschen, die schon sehr intensiv mit Digitalisierung arbeiten, zum Beispiel Programmierer und Coder, und zwischen Menschen, die sehr klar in der klassischen Hochkultur beheimatet sind, die sagen, das geht alles gar nicht. Und das vielleicht ein bisschen näher zusammenzuführen, wäre ein Erfolg des Buches.
Das finde ich ganz interessant, das Beispiel, was Sie jetzt zuletzt genannt haben, denn mir ist in Ihrem Buch aufgefallen und auch in dem, was Sie bisher erzählt haben, die Beispiele stammen oft aus Bereichen wie zum Beispiel Journalismus oder Gesetzestexte oder der Wikipedia beispielsweise, wo mir total einsichtig ist, der Sinn dieser Dokumentation und auch der Sinn von so einer kollaborativen Leistung. Das ist aber ja nicht, was sich die meisten Leute, glaube ich, unter Kultur vorstellen.
Ja,
also es ist sehr, sehr wenig Fiktionales, was Sie in dem Buch behandeln. Es hat sehr viel mit sagen wir mal, Bücher, über die wir jetzt gesprochen haben, waren auch sehr häufig Sachbücher zum Beispiel.
Das stimmt. Es gibt ein großes Interview mit einer Engländerin am Ende, die Sylvia Hartmann heißt und unter dem Titel The Naked Writer, die nackte Autorin, durchs Netz geisterte, weil sie in einem offenen Google-Doc eine fiktionale Geschichte mit ihren Lesern gemeinsam geschrieben hat. Das heißt, die Leser konnten tatsächlich in diesem Dokument Buchstabe für Buchstabe eine fiktionale Geschichte miterleben. Und Frau Hartmann erzählt in dem Interview, dass es sich für sie als Autorin angefühlt habe, wie das klassische Geschichten erzählen, also das verbale Geschichten erzählen am Lagerfeuer, wo man sozusagen ein Publikum vor sich hat und das man dann bedienen muss. Es gibt diese Beispiele, ich habe die bewusst etwas zurückgenommen, weil die noch sehr in den Kinderschuhen stecken. Und man dann sehr schnell dem Argument ausgesetzt ist, naja, das funktioniert ja nicht richtig oder das ist ja ein Spezialphänomen. Ich wollte mit der Wikipedia sozusagen das anschaulichste Beispiel wählen, was die These der Verflüssigung für ein Lexikon bedeutet. Der Brockhaus ist ein unveränderliches oder sehr langsam veränderliches Werkstück gewesen und Wikipedia ist an manchen Tagen ein Live-Ticker. Und diesen Gedanken zu transportieren, viel mehr leichter an den von Ihnen genannten Beispielen. Die anderen gibt es aber auch. Und das Bekannteste ist, das erwähne ich auch in dem Buch, ist die Fanfiction rund um Harry Potter. Also Pottermore, dieses Universum, das J.K. Rowling um diese Figur im Internet eröffnet hat und mit dem sie relativ gut Geld verdient, ist eine Welt, wo Menschen weiter Versionierung von dieser Figur für sich selber betreiben und sich in eine neue Welt reinträumen. Das funktioniert alles auch für Belletristik oder für Fiktion, wenn man es denn ausprobieren will. Und viele Leute sagen, oh, ich habe aber gar keine Lust, das auszuprobieren, deswegen sage ich mal, dass es nicht funktioniert.
Das wären dann die Leute, die lieber einen Roman lesen und vielleicht auch lieber als gebundenes Buch. Wie im Übrigen Cory Doctorow, das fand ich ganz interessant, das hat der mir mal erzählt. Er liest lieber gedruckte, gebundene Bücher ganz einfach, weil die in sich abgeschlossen und weil sie fest sind.
Das sehe ich auch so und ich habe über das ja schon erwähnte Crowdfunding auch festgestellt, dass das die meisten Leute auch interessiert hat. Also die meisten Leute haben dieses abgeschlossene, gedruckte Buch gekauft, das man jetzt übrigens dann auch sozusagen jedermann kaufen kann. Das finde ich aber auch überhaupt nicht verwunderlich. Wir sind damit sozialisiert, wir kennen diese Kategorie Buch und wir brauchen diesen Anfang- und Ende-Charakter. Trotzdem glaube ich, dass wir gleichzeitig den Versuch unternehmen sollten, das auch weiterzudenken. Und das Weiterdenken kann auch heißen, Informationen, die beim Schreiben eh anfallen. Und das ist ein Zitat von Cory Doctorow aus einem anderen Kontext, der nämlich gesagt hat, das, was wir da alles sozusagen schreiben an Versionen, das liegt ja eh vor. Also für den Autor ist es eigentlich kein zusätzlicher Aufwand, das seinen Lesern zugänglich zu machen. Diese Informationen also zu nutzen, könnte zu neuen Darstellungsformen, zu neuen Zugängen führen, zu neuen Arten zu erzählen und auch vielleicht zu neuen Geschäftsmodellen. Und das finde ich eigentlich den spannenden Punkt. Das Lustige ist dabei, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, wenn Sie ins Literaturarchiv nach Marbach fahren, ist genau das da alles gesammelt. Also da kann man genau diese Versionierung, diese Metadaten rund um Literatur finden. Die werden aber erst bedeutsam, wenn jemand verstorben ist. Dann wird der Nachlass da hingelegt und dann sagt man, jetzt können wir das alles angucken. Für mich als Fan, für mich als jemand, der gerne Bücher kauft, ist es aber vielleicht auch sehr spannend, bei einem lebenden Autor nachzuvollziehen, wie der ein Buch versioniert hat, welche Informationen für den relevant waren, welche Quellen er genutzt hat. Das war eigentlich der Gedanke, sozusagen ein lebendiges Literaturinstitut zu eröffnen für Menschen, die das wollen. Das sind wahrscheinlich nur 10% der Leserschaft, aber die sind halt richtige Fans, die sind fanatisch begeisterungsfähig und die sind auch bereit, Geld auszugeben.
Ein wichtiger Begriff in Ihrem Buch ist der Verflüssigung. Sie beziehen sich da auch ein bisschen auf Sigmund Baumann, der hat ja diesen Begriff der flüssigen Moderne für unsere heutige Gesellschaft und so viele Wandlungen, die gerade passieren, gewählt. Alles verflüssigt sich. Ist es da nicht besser, wenn es einen Bereich gibt, wo die Dinge noch etwas fester sind, wenn ich ein fertiges Buch in die Hand nehme, das mir vielleicht auch ein bisschen was bietet, woran ich mich dann wieder reiben kann. Also wenn mir die Kultur sozusagen keinen Ozean vor die Füße spült, um in der Metapher der Flüssigkeit zu bleiben, sondern eine Art Mauer, wo ich auch erstmal drüber kommen muss.
Die Frage, die Sie stellen, ist total richtig und ich würde sie wahrscheinlich auch mit Ja beantworten. Aber das ist nicht die Frage, die ich mir stelle beim Schreiben dieses Buches. Ich will nicht wissen, was ist besser. Ich will nicht der Frage nachgehen, was mir selber besser gefällt. Ich selber würde wahrscheinlich auch lieber in den 80ern leben, wo Verlage und Labels Umsatzrenditen von 20-30% problemfrei erreicht haben. Das ist aber auch nicht unsere heutige Realität. Und mein Ansatzpunkt war nicht zu sagen, was gefällt mir besser, sondern was ist möglich. Und in dem, was möglich ist, steckt dann vielleicht auch eine Chance, das, was mir besser gefällt, zu ermöglichen und zu finanzieren und umzusetzen. Und das finde ich zum Beispiel das Schöne an diesem Hype-Begriff Crowdfunding, dass es möglich ist für kleine Projekte, die sich sehr genau mit der Frage beschäftigen, für wen ist das interessant, auch Dinge zu realisieren, die große Labels, große Plattenfirmen, große Verlage vielleicht gar nicht mehr machen würden.
Apropos 80er, das ist ja auch die Zeit gewesen, wo sich schon mal ein Begriff sehr weit ausgedehnt hat über seinen ursprünglichen Herkunftsbereich, so wie Sie das jetzt gerade vorschlagen für die Software. Ich spreche in dem Fall vom Begriff des Marktes, der so im Zuge von Neoliberalismus einfach überall drauf gestülpt worden ist, wo er vielleicht auch nicht hingehört, was wir heute gerade sehr stark zu spüren bekommen, wieder weltweit. Ist das nicht ein bisschen ein Problem dieser Ausdehnung des Begriffs? Stichwort, wer einen Hammer hat, der sieht überall einen Nagel in jedem Problem.
Das stimmt. Und ich sehe das auch als Problem, dass wir sozusagen alle Lebensbereiche unter diesen kapitalistischen Verwertungskriterien analysieren. Wir haben da anders als in Amerika zum Glück staatliche Kulturförderung, die dem sozusagen einen Riegel vorschieben oder zumindest es eindämmen sollte. Nichtsdestotrotz habe ich dieses Buch bewusst auch mit dem Aspekt des Geschäftsmodells geschrieben, eben weil mein erstes Buch Mashup immer dem Vorwurf ausgesetzt war, ja, das ist jetzt eine Analyse dessen, was die digitale Kopie mit sich bringt, aber davon kann ich als Künstler ja auch nicht leben. Das ist etwas, was ja sozusagen im Raum stand und ich wollte das bedienen und darauf eine Antwort versuchen oder einen Ansatz präsentieren, um zu sagen, es gibt Geschäftsmodelle, es gibt Marktansätze, die es vielleicht ermöglichen, auf neue Art und Weise Kunst und Kultur möglich zu machen. Und zwar nicht, indem sie immer den Massenmarkt bedienen. Das ist ja die Art, wie Kunst und Kultur bisher funktioniert. Sie gehen zu einem Buchverlag und dann sagt er, ja, du darfst gerne ein Buch schreiben. Das sollte aber so ein bisschen sein wie Feuchtgebiete und ein bisschen wie 50 Shades of Grey, weil dann können wir es am besten verkaufen. Aber diese MeToo-Varianten, die sind ja sozusagen sichtbar. Sie können das ja bei allen Verlagen sehen, dass die versuchen, einen gut laufenden Bestseller dann zu imitieren. Und das ist sozusagen eine Form von Markt, die ich dann fast noch ärgerlicher finde, als wenn sich jemand hinsetzt, in seinem Dorf sagt, eigentlich fehlt in meinem Dorf eine Kultureinrichtung. Ich versuche mal, möglichst viele Leute davon zu überzeugen, dass wir hier eine Bühne brauchen in meinem 500-Seelen-Dorf. Und der kriegt dann irgendwie 30 Leute zusammen, die bereit sind, Geld zu zahlen. Und dann hat man eine Form von Kulturförderung geschaffen, die ich dann wiederum sehr viel positiver finde.
Vielen Dank.